Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. Gemäß staatlicher Anordnung vom 16. und 17. März 2020 durfte bis zum 10. Mai kein Gottesdienst, keine Andacht mit körperlich anwesenden Gemeinden stattfinden. Auch nicht in der Karwoche und Ostern, was, glaube ich, vielen von uns allen ein Herzensanliegen war. Aber es ging nicht. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass es so weit kommt, dass wir keinen Gottesdienst feiern dürfen, Ostern. Und dass wir jetzt hier sitzen mit Masken, ihr zu Hause vor dem Bildschirm. Wer hätte das gedacht? Viele gläubige Menschen, vielleicht auch du, ihr, konnte diese Maßnahmen gut nachvollziehen. Andere wiederum fanden es zu extrem und sogar eine Frechheit, dass uns der Staat vorschreibt, dass wir keine Gottesdienste machen dürfen. So unterschiedlich waren die Meinungen. Aber das Verbot machte allen Kirchgängern deutlich, dass ein Gottesdienst am Sonntag zusammen in der Kirche etwas ganz Besonderes ist, woran wir uns eigentlich gewöhnt hatten, was normal zu sein schien. Es ist etwas Schönes. Und vielleicht heben wir den Gottesdienst am Sonntag gemeinsam jetzt nochmal ein bisschen höher als vorher. Etwas ganz Besonderes, der Gottesdienst zusammen in der Kirche. Und die Corona-Situation lehrte uns auch, das habe ich in vielen Gesprächen festgestellt, viel bewusster und vielleicht sogar viel öfters zu beten. Oder? Habt ihr öfters gebeten so zu Gott in dieser Zeit? Vielleicht jetzt um diese Zeit, als du zu Hause saßt. Vielleicht habt ihr viel mehr nachgelesen, viel mehr Angst gehabt und Sorge gehabt, wie das mit der Zukunft der Welt aussieht, wie das so ist und wird. Ja, ich selbst habe auch intensiver gebetet und habe auch viel von der Angst und der Sorge, die so in dieser Welt waren, an Gott abgegeben. Vielleicht haben Menschen auch zum ersten Mal zu Gott gesprochen, gebeten. Denn das ist ja das, wofür Gott da ist. In der Not, in Sorgen ist er ansprechbar für einen da. Vielleicht konnte sich so manch einer daran erinnern und hat das auch wahrgenommen. In dieser Krise steckt eben auch eine ungeheure Chance. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott diese nutzt. Ich glaube nicht, dass Gott diesen Virus geschickt hat. Aber ich glaube, dass Gott es nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Genau das, was Thomas in der Begrüßung gesagt hatte, Gott handelt ja, er wirkt ja, auch wenn es für viele nicht so scheint. Aber wer genau hinguckt, ihn vielleicht sogar selber anspricht im Gebet, der wird das eben feststellen, dass es nur eine Illusion ist, dass Gott nicht eingreift und nicht handelt. Deswegen beten wir. Und deswegen kann ich das jedem nur empfehlen, weil wir dann wirklich merken, dass Gott wirkt. Und beten ist eben überall und jederzeit möglich, sogar ganz für sich alleine. Das heißt, wer Corona-mäßig zu Hause saß, ganz alleine, den Gottesdienst vermisste, die Gemeinschaft mit anderen Menschen vermisste, konnte und kann trotzdem beten. Alleine beten funktioniert, wird sogar heute von Jesus im Predigttext empfohlen. Daher wissen wir das, dass es funktioniert und sogar gewollt ist. Können wir beten lernen? Ich glaube schon. Können wir Fortschritte machen im Beten, indem wir dazulernen? Ja. Können wir etwas richtig? Können wir etwas falsch machen? Ja und ja. Als Menschen, auch als gläubige Christen, auch als diejenigen, die zum ersten Mal zu Gott sprechen und beten, heißt das, dass wir ein Leben lang Jünger sind. Und Jünger heißt nichts anderes als Schüler. Wir lernen immer dazu beim Beten. Auch in Corona-Zeiten hat so manch einer doch wieder nachgedacht übers Beten oder ist einen Schritt weitergekommen. Davon bin ich überzeugt. Wir wissen vom Beten, wie es geht, vom Volk Israel. Aus dem Alten Testament. Und dann noch viel wichtiger, von Jesus Christus höchstpersönlich. Denn als Gottes Sohn, der auf unserer Welt als Mensch Leben und Tod selbst erfahren hat, kennt er beide Seiten. Das Beten hier unten bei uns Und er weiß auch, wie es oben bei Gott ankommt. Benutzt das jetzt mal oben und unten, obwohl das natürlich nicht stimmt, aber das veranschaulicht, glaube ich, meinen Punkt ganz gut. Jesus kennt als Einziger beide Seiten. Und als Einziger weiß Jesus eben hundertprozentig, was Gott gefällt und was nicht. Wenn Jesus uns etwas übers Beten lehrt, dann ist das ganz besonderes Insiderwissen, würde man heute sagen. Aus erster Hand. Er kennt sich aus, er weiß Bescheid. Verlässlicheres Wissen übers Beten findest du nirgendwo sonst. Es gibt keine bessere Quelle. Und deswegen solltest du konzentriert zuhören, wenn Jesus übers Beten spricht. Natürlich, wenn er überhaupt spricht, das ist schon wunderbar. Aber hier ganz konkret, wie du beten kannst und sogar sollst. Und er hat einige Tipps dazu parat, aus erster Hand, die er uns heute im Predigtext mitgibt. Anleitende Worte für dich und mich, die tatsächlich mehr wert sind als alles Gold und alle Edelsteine dieser Welt. Ihr müsst euch das mal vorstellen und klar machen. Gottes Sohn kommt auf die Erde und erzählt, wie Beten, wie Reden mit Gott geht. Gibt uns sogar ein Gebet an die Hand, wo er sagt, diese Worte sind top. Die hört Gott. Bei denen klingt was in Gottes Ohr, die kommen an. Er empfiehlt uns ein Gebet. Das ist doch der Wahnsinn. Und deswegen können wir dieses Vaterunser-Gebet doch nicht hoch genug einschätzen. Das sind Jesu Worte, die er uns übermittelt und er weiß, dass sie oben bei Gott ankommen. Dass der Vater im Himmel sie hört und er hört. Und das ist wirklich tatsächlich mehr wert als Gold und Edelsteine. Vier Sätze fangen in unserem Predigtext an mit: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht. Wenn du aber betest, so. Darum sollt ihr so beten. Das sind alles Lehrsätze von einem Lehrer, von einem Meister, nein, sogar von Gottes Sohn. Kanntest du diese Anleitung zum Beten? Denkt viele von euch schon, vielleicht vor dem Bildschirm, nicht alle. Aber das ist so detailliert, wie Jesus das beschreibt, dass wir es wirklich befolgen sollten. Und wenn du es schon kennst, diese Textstelle, betest du so? Machst du das mit dem stillen Kämmerlein zu Hause? Oder nicht? Und ist es dann nicht nochmal wert, darüber nachzudenken, wenn Jesus das empfiehlt, in stille Kämmerchen zu gehen, das Vaterunser zu sprechen, dass du das wirklich beherzigst in deinem ganz persönlichen Gebetsleben. Jesus unterrichtet uns heute und sagt, Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Zur Zeit Jesus hatten sich einige Gebetsunsitten breit gemacht bei vielen Menschen. Die Frommen hatten sich angewöhnt, dreimal täglich feste Gebetszeiten einzuhalten. Das ist an für sich eine gute Sache, dass man immer sagt, ich bete dreimal zu Gott und teilt man sich das ein, 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr oder so, wie ihr es wollt. Und dann hat es sich aber eingebürgert, dass es gar nicht mehr um ein persönliches Gespräch mit Gott ging, sondern um eine Show, dem anderen zu zeigen, wie fromm ich bin, dass ich doch ein gläubiger Mann oder Frau bin. Nicht wenige gingen extra in den Tempel oder in die Synagoge oder Kirche bei uns, damit andere sie beim Beten sehen konnten. Boah, der ist aber fromm. Guck mal, der betet wieder. Der muss ja richtig was drauf haben. Der muss ja einen guten Kontakt zu Gott haben. Seht her, ich bete. Ich halte mich an die Gebetszeiten. Ich bin fromm. Und bin ich nicht toll? Andere planten sogar, so die Überlieferung, dass sie zu den Gebetszeiten rein zufällig an den belebten Kreuzungen, wo viel Verkehr war, vorbeikam. Und dann natürlich auch wieder das Gleiche. Arme hoch, allen Leuten zeigen, dass man betet, aber nicht eben, um mit Gott zu reden, sondern eben nur der Show wegen, dass ich eben besonders toll, besonders fromm, einen besonders engen Kontakt mit Gott habe. Aber genau das Gegenteil war ja der Fall. Sie hatten überhaupt keinen Kontakt mehr mit Gott, sondern haben es nur der Show wegen gemacht. Und so geht Beten nicht, sagt uns Jesus mit seinen Worten heute klar und deutlich. Beten, das sich nicht an den Gott der Bibel richtet, ist falsches Beten. Wenn es nur um Show geht, ist es falsch, wird nicht erhört. Sie haben ihren Lohn schon gehabt, sagt Jesus, Gottes Sohn. Mit anderen Worten, solches Beten gefällt Gott nicht. Und da kann jeder mal überprüfen, wie sein Gebetsleben aussieht. Ich weiß es aus so Gebetsgemeinschaften, wenn man mit mehreren Leuten redet. Manchmal hat man so seine typischen Sätze, die man sagt. Vielleicht hört man sich auch gerne selber reden. Überprüf das mal. Mache ich das? Vielleicht nicht so extrem wie hier in dem Text, aber geht es mir manchmal mehr darum, schöne Worte für die anderen zu finden, damit sie das hören? Auch als Pastor muss ich mich da in den eigenen Schopf greifen und sagen, warum bete ich? Was mache ich für Worte? Damit ich hier euch gefalle, einen schönen Satz formuliere, wo die Leute dann sagen, ja, der hat aber wieder schön gebetet, der Pastor. Überprüft das mal, wie es bei euch aussieht mit eurem Gebetsleben. Und dann hat Jesus noch einen Tipp, um dieser Gefahr vorzubeugen. Der Gebetstipp von Jesus wieder, dem Sohn Gottes. Nämlich, dass du dich zu Hause in deine Speisekammer, nichts anderes war das Kämmerlein früher, einschließt und dort betest. Wirklich ganz bewusst nur du und Gott. Nur du und Gott. Nichts anderes mehr, keine Ablenkung, keine Show möglich, weil keiner zuguckt. Diese Gebetsform empfiehlt der Sohn Gottes für uns, für dich. Tust du das? Ganz alleine? Tür zu, abgeschlossen, nur du und Gott. Das heißt, ohne eine andere Person, ohne andere Christen, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Ehepartner. Das ist hier die Empfehlung von Jesus. Und das heißt auch, wenn Jesus das empfiehlt, du brauchst das. Du brauchst eine ganz persönliche, private Gebetsform mit Gott. Es ist nötig für dich, für dein Leben, für deinen Glauben. Es ist absolut wichtig für dich als Christ. Beten ist wie der große Buchstabe U, heißt es in Baden-Württemberg, habe ich mal nachgelesen, nach unten und zur Seite geschlossen. Kein anderer sieht zu, kein anderer hört zu, kein anderer kann dich ablenken. Und das U ist nach oben hin offen. Schaut nach Gott und ist bereit, etwas zu empfangen, was bleibt. Und genau so soll Beten sein, sagt Jesus, in U-Form. Nur du und Gott und du bist bereit, etwas zu empfangen und lässt dich von nichts und niemandem ablenken. Wäre das U zu den Seiten offen, würde das, was von oben kommt, wegfließen und weg sein und du wärst abgelenkt. Ein schönes Beispiel aus Baden-Württemberg. Natürlich verbietet Jesus damit nicht das gemeinsame Gebet mit anderen Christen, zum Beispiel im Gottesdienst hier heute oder eben an anderer Stelle. Man könnte es ja so verstehen, dass man sagt, gut, dann muss jeder nur noch für sich beten. Aber wir wissen an anderen Stellen eben, dass Jesus darüber redet, dass das gemeinsame Gebet mit anderen Menschen an anderer Stelle eben so wichtig ist. Sogar unter einer besonderen Verheißung, einer besonderen Wirkung von Gott her steht. Zum Beispiel Matthäus 18, Vers 19 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also gibt es es doch, das Gebet mit anderen Christen zusammen. Und es steht sogar unter der Verheißung, dass Gott es erhören wird. Heute allerdings in unserem Predigtext wird klar, dein persönliches Gebet, nur du und Gott, sollte zu deinem Glauben dazugehören. Genauso wie das Gebet mit Christen. Aber beides geht nicht nur alleine, nicht nur du alleine oder nicht nur mit anderen Christen, sondern beides muss in deinem Gebetsleben irgendwo denn vorkommen. Das ist wichtig. Und dann beten nur zur Show, nur um Eindruck zu hinterlassen, durch dein, wie oft du betest und wie toll und flüssig du Gebete formulierst, ist falsch und findet keinen Lohn, wird nicht erhört. Mach dir das klar. Ja, und dann darf Beten nicht zum Herumplappern werden von irgendwelchen Worten, auch nicht von auswendig gelernten Worten. Kein gedankenloses Aufsagen eines schönen Gebetssprüchlein, zum Beispiel vor dem Essen, oder eben auch das Vaterunser einfach so gehirn- und herzlos vor sich herunterbeten. Beten ist und bleibt immer eine Herzensangelegenheit. Wenn man alleine ist, wird das klar. Wenn man hier zusammen ist, geht das ganz schnell, dass man das Vaterunser einfach nur so runterlabert. Da erwische ich mich auch bei. Da ist man nicht vorgefeit. Ach, jetzt kommt das Vaterunser, die Glocke geht an, brrrt, kann ich ja auswendig. Aber seid ihr immer mit dem Herzen dabei? Bist du immer mit dem Herzen dabei, wenn das Vaterunser gesprochen wird? Jesus sagt, seid mit dem Herzen dabei. Macht euch die Worte bewusst. Redet sie nicht nur einfach runter, plappert sie nicht runter, sondern sprecht sie mit dem Herzen. Überprüft das heute auch nochmal. Wie du betest. Gehen dir die Worte Jesu zu Herzen, wenn du das Vaterunser sprichst? Denkst du daran, dass es die Worte von Jesu sind, wenn du das Vaterunser sprichst und betest? Bist du mit dem Herzen dabei? Passt dein Beten mit der Anleitung von Jesus heute überein? Oder solltest du was ändern? Setze zum Beispiel den Gebetstipp von Jesus mit dem stillen Raum einfach um. Muss ja nicht die Vorratskammer sein oder das Kämmerchen. Der Sinn und Zweck ist, du bist allein. Die Tür ist zu, nichts kann dich ablenken. Nur du und Gott allein. Setz das mal um, vielleicht heute Nachmittag schon. Ihr zu Hause könnt es gleich machen, ihr habt ja keinen Weg nach Hause. Gott ist im Verborgenen, sagt Jesus hier. Das heißt für uns, wir können Gott nicht hundertprozentig erfassen. Aber durch Jesus, Gottes Sohn, haben wir dadurch einen Einblick bekommen, wie das Verborgene aussieht und wie Gott in der Verborgenheit zu erreichen ist. Der Draht zu ihm wird klar durch Jesus Christus, durch das Gebet. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ein Blick auf das Beten in heidnischen Religionen hilft uns, die Worte Jesu zu verstehen. Beten in anderen Religionen hat den Sinn, dass man mit den richtigen Wörtern, Gottesnamen und Formeln eine höhere Macht dazu bewegt, eigene Wünsche zu erfüllen. Oder die Gottheit eben dadurch gnädig zu stimmen, indem man lange betet, viel betet, schnell betet, die richtigen Gottesnamen nennt. Je länger ein Mensch betet und je mehr Gottesnamen er aufzuzählen weiß, desto sicherer kann er mit einer Erhörung rechnen. Beste Beispiel Buddhismus. Da ist es tatsächlich auf die Spitze getrieben worden. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausspruch gebetsmühlenartig kennt. Das ist genau das, was zum Buddhismus passt eben. Es gibt diese sogenannten Gebetsmühlen. Drehbar aufgestellte Trommeln mit Gebetsinschriften, die mit der Hand in Bewegung gesetzt werden. Jede Umdrehung zählt als ein Gebet. Wenn der Buddhist also die Trommeln immer wieder in schnelle Rotation versetzt, dann meint er in kurzer Zeit eine große Zahl von Gebeten absolviert zu haben. Nach Jesu Worten zum Beten richtet sich solches Beten nicht nur an die falschen Götter, sondern auch die Versuche, den Gott der Bibel mit unpersönlichen Wörtern oder besonderer Körperhaltung, besonderer Form, besonderer Formeln im Gebet zu erreichen, zu beeindrucken, ist falsches, nutz- und sinnloses Beten. Gewöhnt ihr das ab. Bring die Sache auf den Punkt, sagt Jesus hier. Laver nicht drumrum. Sag, was du zu sagen hast. Die Details, sagt Jesus, kennt Gott doch schon. Ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr stehen, lange Gebete zu sprechen, zu lange Gebete zu sprechen. Dafür sind wir Deutschen, glaube ich, zu punktgenau und labern nicht drumherum. Aber vielleicht kennst du das ja auch in mancher Gebetsgemeinschaft, wo den Menschen beten, wo du sagst und denkst, jetzt könnte er mal langsam zum Schluss kommen und er holt nochmal aus und legt nochmal nach. Vielleicht ist das auch damit gemeint, dass man wirklich auch sagt, was man zu sagen hat. Gott will es ganz offensichtlich hören und dann aber einen Punkt macht. Das sagt Gott hier. Betest du kurz und knapp, könnte meine Frage aufgrund von Jesu Anleitung heute hier lauten. Betest du kurz und knapp oder versuchst du Gott mit vielen Worten dazu zu bewegen, dein Gebet zu erhören? Versuchst du sozusagen auch die Gebetsmühle anzutreiben, mit vielen Worten zu beeindrucken? Jesus sagt, das bringt nichts. Durch Jesus erfahren wir heute, wir brauchen nicht mit vielen Worten und langen Formeln den Gott der Bibel, seinem Vater zum Handeln zu bewegen. Gott ist nicht schwerhörig, er ist genau das Gegenteil, er ist hellhörig. Wenn du betest, hört Gott dir genauestens zu. Ja, wie Jesus das sagt, er weiß sogar alles, bevor du es aussprichst. Er weiß, was du brauchst, sagt Jesus hier. Wieso dann noch beten? Wenn Gott eh schon alles weiß, dann brauchen wir doch gar nicht mehr die Hände falten und zu ihm zu sprechen. Wieso noch beten? Ganz einfach, weil Jesus es sagt. Dass wir es nämlich tun sollen, dass du es tun sollst. Und weil es laut Jesus wichtig ist. Für Gott dein kurzes, auf den Punkt gebrachtes Gebet zu hören. Dein Gebet ist notwendig. Gott erledigt dein Wollen, Bitten und Wünschen nicht automatisch, heißt das. Und nach Jesus geht es Gott sowieso gar nicht darum, was du an Wünschen hast, sondern es geht Gott darum, was du brauchst. Verstehst du den Unterschied? Was wirklich wichtig ist für dich, das interessiert Gott. Das weiß Gott und will Gott auch von dir hören. Was brauchst du wirklich? Zum Leben, vielleicht auch zum Sterben von Gott. Gott weiß es und er möchte darum gebeten werden. Gott möchte gebeten werden. Aber dann reicht ein kurzes Gebet. Er möchte um deinen Willen, dass du von ihm alle Hilfe erwartest und erbittest. Er möchte, dass du mit ihm redest und sagst, unser Vater, ohne deine Hilfe ist mein Wollen und Tun vergeblich. Du weißt ja auch am besten, was gut für mich ist. Und genau darum bitte ich dich. So könnten wir oder ähnlich ein Gebet formulieren. Und dann muss ich euch sagen, nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen kein Gebet formulieren. Denn Jesus macht das jetzt für uns. Er formuliert uns das Gebet, gibt uns ein Gebet vor, was wir sprechen können zu Gott. Wir müssen uns nichts ausdenken, sondern Jesus, ihr müsst euch mal vorstellen, der Sohn Gottes, gibt uns ein Gebet, wo er sagt, das ist super. Nehmt das und Gott hört zu. Und ihr bringt damit alles auf den Punkt. Die anderen Details kennt Gott. Und dann fängt er an. Unser Vater im Himmel. Und Luther legt es aus, diesen ersten Satz des Vaterunsers im kleinen Katechismus, ganz anschaulich und gut, finde ich. Er sagt nämlich, das bedeutet, dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder, ihren lieben Vater. Da wird die Herzlichkeit wieder bewusst. Allein wenn du anfängst zu sagen, unser Vater im Himmel, drückt das doch schon diese Herzensangelegenheit aus, die Jesus so gerne haben möchte, dass wir das Gebet ernst nehmen. Unser Vater im Himmel, das tut gut. Das ist voller Liebe, von beiden Seiten her gesehen. Aber dann fiel mir ja noch was anderes auf in diesem Zusammenhang von diesem Predigttext, was sich eigentlich zu widersprechen scheint. Obwohl du alleine im Verborgenen mit geschlossener Tür beten sollst, empfiehlt Jesus dir heute, dein persönliches Gebet mit unser Vater im Himmel anzufangen. Nicht dein oder mein Vater, sondern unser Vater. Obwohl es doch hieß, wir sollen alleine beten. Das passt auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Widerspricht sich das nicht? Ich würde sagen, es ergänzt sich und gehört zusammen. Weil Jesus, Gottes Sohn, sagt, auch wenn du alleine bist und betest, so bist du dir doch auch bewusst, dass du nicht das einzige Kind des Vaters bist. Es gibt noch weitere Menschen, die Gott als Vater bezeichnen dürfen. Du bist nicht alleine. Und es sind nicht nur Gottes Geschöpfe, das ist jeder Mensch, sondern hier geht es um Gottes Kinder. Und das heißt, alle anderen, die hier sitzen, sind deine Geschwister. Deswegen hört sich ein bisschen kitschig immer an, bezeichnen wir uns eben auch als Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist gut so, weil es ist ja unser Vater. Dann gehören wir auch zusammen. Und zum anderen wird uns auch klar, dass Jesus unser Bruder ist. Denn er sagt ja auch, unser Vater im Himmel. Dein Vater, mein Vater und Jesu Vater. Und dazu definiert das den Gott der Bibel eindeutig und ganz klar und unmissverständlich. Gott ist wirklich Vater. Gott ist wirklich Vater. Und kann somit nicht mit anderen menschlich erdachten Göttern verwechselt werden. Das ist ja heute manchmal das, was man so hört. Ach, alle Götter sind ja irgendwie gleich. Gott der Bibel, Allah, Manitou oder wie sie alle heißen, sind alle gleich. Aber das geht nicht. Weil Gott ist definiert. Gott ist Vater. Einmal unser Vater und er ist auch der Sohn, der Vater von Jesus Christus. Versteht ihr? Wir können Gott diesen Titel nicht wegnehmen. Wenn andere sagen, Gott kann nicht Vater sein. Ein Gott, der alles beherrscht, alles geschaffen hat, kann kein Vater sein. Dann kann es nicht der Gott der Bibel sein. Der Gott der Bibel ist Vater, auch von unserem Herrn Jesus Christus, auch von uns. Gott ist unser Vater im Himmel. Verwechslungen nicht möglich. Jetzt bitte ich euch einfach, nehmt was mit, setzt was um. Ob das das Beten im kleinen Kämmerchen ist, ob ihr euch nochmal ganz bewusst macht, was unser Vater, allein der Titel im Vater unser, für eine Bedeutung hat. Setzt was um dadurch. Zu Hause vor dem Bildschirm, lasst so ein Wort von Jesus Christus nicht einfach so dahin plätschern und danach versickern in der Erde. Macht was draus. Das sind Gottes Worte durch Jesus Christus für dein Gebet. Setz es um. Amen.